Willkommen in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wie ist die Heilige Schrift zu lesen? Haben wir uns schon in einem ersten Teil Gedanken gemacht. Genauer hat uns da näher hingeführt in die inspirierte Entstehung der Texte der Heiligen Schrift, wie auch ihre Bewahrung über die Geschichte hinweg, warum sie auch heute noch uns direkt trifft, dieses Wort Gottes, die Bibel. Wie ist die Heilige Schrift zu lesen? Darüber sprechen wir in einem zweiten Teil weiter mit Pfarrer Vikar Dr. Achim Dittrich vom Institutum Marianum in Regensburg. Nachdem wir im ersten Teil sehr grundlegend im Grunde über das Wesen der Heiligen Schrift, der biblischen Texte gesprochen haben, Dr. Dittrich, müssen wir jetzt auch mal fragen, ob es denn kirchlicherseits auch gewisse Leitlinien gibt, wie man die Heilige Schrift, wie es diese Katechismusfrage formuliert, liest. Was sagt denn die Kirche da ganz offiziell dazu oder welche traditionellen Leitlinien gibt sie da vor?
Ja, also die Bibel ist nicht irgendein Buch der Literatur, sondern eigentlich hat sie ihren angestammten Platz in der Liturgie im Gottesdienst. Also da ist ihr vornehmster Platz, dass sie da vorgelesen wird, vorgetragen wird, gehört wird, dass das Ganze auch entsprechend geehrt wird, also durch ein schönes Evangeliar, durch eine Inzens und die liturgischen Formen, die einfach verdeutlichen, das ist jetzt nicht irgendwie ein Roman, das ist nicht irgendeine Textsammlung, die man dann also jetzt liest und belehrt werden möchte oder unterhalten werden möchte oder irgendwie angeregt werden möchte, sondern es ist wirklich heiliger Text, also mit dem Anspruch, hier spricht Gott zu seinem Volk, zu dem Menschen, zu mir. Ja, und das ist eine große Herausforderung, eine große Aufgabe. Also man kann das kaum irgendwie jetzt in wenigen Sätzen sagen, so und so muss man die Bibel lesen. Die Bibel ist ja natürlich schon sehr vielfältig. Wir haben also nicht nur die zwei großen Teile, Altes, Neues Testament, sondern auch die einzelnen Schriften sind in ihrem Charakter sehr verschieden. Sicherlich denkt manchmal, also wenn jetzt zum Beispiel aus dem Alten Testament ein geschichtlicher Teil vorgelesen wird, also zum Beispiel jetzt David im Krieg und manche auch Brutalitäten, die da geschildert werden, und dann der Lektor da am Ende sagt, Wort des lebendigen Gottes, wo man da denkt, das war jetzt aber kein frommer Inhalt, also das waren geschichtliche Texte mit manchen Grausamkeiten auch. Wie kann das Wort Gottes sein? Bei den Evangelien fällt es uns, glaube ich, leichter, weil da einfach die Evangelien absolut den Fokus auf Jesus Christus haben und uns deutlich wird, Jesus ist der Sohn Gottes, das Mensch gewordene Wort Gottes, da ist es einfacher, aber die Kirche hält daran fest und hat auch dafür immer gekämpft, dass auch das Alte Testament Wort Gottes ist. Ja, insofern, es ist gar nicht so einfach, wie lese ich die Bibel richtig? Vielleicht jetzt, wenn wir mal auf den Anfänger schauen, also jemand, der jetzt noch recht jung ist oder noch gar kein Christ ist, dem sollte man nicht einfach die Bibel in die Hand drücken und sagen, ja, nimm und lies. Es könnte passieren, dass der noch suchende, fragende Mensch dann nach einigen Kapiteln oder einigen Teilen des Alten Testamentes dann empört die Sache zur Seite legt und sagt, also das ist ein ungerechter Gott, also der bevorzugt nur die Israeliten und die Ägypter, das sind immer die Bösen, aber die haben ja gar keine Alternative. Und also die Bibellektüre soll ja zum Glauben führen, soll also uns die Offenbarung auftun, die wir brauchen für unseren Glauben. Also es geht nicht in erster Linie um Information, es ist kein Lehrbuch, es ist auch nicht einfach nur Geschichtsbuch, das uns in Kenntnis setzt, was einmal geschehen ist, sondern der Zielpunkt ist immer, dass der Mensch die Offenbarung hört, den Geist Gottes spürt und zum Glauben kommt. Der Bischof von Regensburg, Rudolf Vorderholzer, hat es mal schön formuliert vor ein paar Jahren, inspiriert von der Werbung im Hinblick auf die Bibel. Liest du noch oder glaubst du schon? Finde ich sehr, sehr geistreich und sehr hilfreich, auch jetzt in unserem Kontext. Natürlich geht es um das Lesen der Heiligen Schrift, aber dabei darf es nicht bleiben. Also es ist nicht einfach nur ein zur Kenntnis nehmen, sondern es geht um Verständnis und es geht um ein Durchdringen zu dem, was Gott uns mitteilen möchte, zu unserem Heile. Und das ist natürlich schon eine sehr herausfordernde Sache. Also Es geht los vorne im Buch Genesis. Ja, wie ist das gemeint? Also der Schöpfungsbericht. Ne? Ja, das ist Wort des lebendigen Gottes. Das ist also irrtumslos auf der Ebene der Offenbarung des Heiles. Der Autor der Genesis hat also von Gott eine Inspiration bekommen, wesentliche Dinge über die Schöpfung niederzuschreiben und dass wir begreifen, Gott ist der Schöpfer, wir sind die Geschöpfe und wesentliche Momente auszudrücken, aber im Weltbild oder im Verständnisrahmen der damaligen Zeit vor einigen Jahrtausenden. Und dennoch ist es für uns heute nachvollziehbar, wenn wir nicht den Irrtum begehen, zu meinen, also das ist alles direkte Verbalinspiration, also Gott hätte sagen wollen, die Welt wurde in 6 Tagen erschaffen, also 6 mal 24 Stunden. Das wäre ein Irrtum, das wäre nicht die christliche Art, die Bibel zu lesen. Umgekehrt kann es aber auch nicht bedeuten, dass man sagt, ja, das sind also vergangene Weltanschauungen, das ist rum, das ist nur noch ja kulturhistorisch interessant, das kann uns heute nichts mehr mitteilen. Das wäre der andere Fehler. Also deswegen lesen wir ja auch das Buch Genesis und ganz prominent in der Osternacht, weil es nach wie vor Offenbarung ist, inspirierter Text, der uns mitteilen möchte, und zwar irrtumslos, wie Gott als Schöpfer gehandelt hat, wie wir zu ihm stehen, was es da für ein grundlegendes Zerwürfnis gegeben hat mit dem Sündenfall. Diese Dinge sind Wahrheit. Allerdings in Menschenwort formuliert und auch in manchen kulturellen Vorstellungsrahmen, die aber nicht die Aussage an sich entwerten und für heute ungültig machen würden. Heute haben wir gerade naturwissenschaftlich andere Vorstellungen, wobei die auch nicht absolut sind und auch irgendwann vielleicht mal ganz anders formuliert werden. Aber die wesentlichen Aussagen sind doch erhalten geblieben und auch für uns heute verständlich und auch gültig. Lesen müssen wir, also ohne den Schriftsinn können wir die Bibel nicht erfassen. Also wir müssen die Worte lesen und verstehen, wie sie da niedergelegt sind. Und das ist auch eine ganz große Sache, dass wir also so ein Werk haben, so eine heilige Schrift, die also einen Zeitraum von etwa ja, knapp 2000 Jahren vielleicht umfasst als Entstehungsrahmen. Und auch sehr vielfältig ist, also auch viele Dinge fließen da ein, also es ist auch schon hochinteressant, aber wie gesagt, das ist nicht das Eigentliche. Denn Schriftsinn zu erfassen, das ist etwas, was man also dann halt gelernt haben muss, was ja für jedes Kind die Herausforderung ist, also das Alphabet zu lernen, Worte zu formulieren, verstehen zu können, sprechen zu lernen, verstehen zu können, Verständnis von Text zu finden. Also der Mensch muss lesen können, muss verstehen können, den Sinn der Worte. Aber dann haben wir erst eine erste Ebene. Und Worte können auch, obwohl ich sie verstehe, können aber stumpf bleiben und mir nichts sagen. Vielleicht ein Beispiel. Man kann sagen, also heute Morgen ist die Sonne aufgegangen. Das ist eine Information, wo der eine sagt, ja, das ist völlig banal und was interessiert mich das? Das ist selbstverständlich und passiert jeden Tag neu. Wenn man nur am Schrift, also am Literalsinn bleibt, dann kommen tiefere Bedeutungsebenen, kommen dann aber nicht zum Tragen. Und teilweise haben wir in der Heiligen Schrift, in der Bibel, haben wir Texte, die eben eine tiefere Bedeutung haben. Also wo es nicht einfach nur um Informationsmitteilung geht, sondern wo noch viel, viel mehr ausgesagt werden soll. Allerdings sollte man zunächst immer den einfachen Schriftsinn einfach mal zur Kenntnis nehmen, auch mal gelten lassen. Papst Benedikt hat ja auch darauf hingewiesen, also die Bibel und vor allem das Neue Testament wollen auch konkret und historisch sein. Also da werden keine Märchen erzählt, auch keine Erfindungen, keine Projektionen späterer Kirchengemeinden, die dann also ihre Glaubensgefühle da irgendwie dann noch literarisch selbst ummantelt hätten, sondern also dass die Berichte über Jesus sind als solche zu lesen, als Berichte von gläubigen Zeugen für Hörer, die glauben wollen. Allerdings entwertet das nicht, also die Faktizität, das Historische, das Zutreffende, also es ist nicht Fiktion, es ist nicht Märchen. Da muss man dann auch schauen, also bei den vielen verschiedenen Schriften der Bibel, was hat man für einen Text vor sich? Will das ein Bericht sein? der also mir Historisches mitteilt, oder ist das, im Alten Testament gibt es dann mal teilweise noch so Partien, das hat dann eher Sagencharakter. Ja, also man muss also die Literatur wissenschaftlich auch richtig die Texte einordnen. Was ist das für eine Aussageform? Wie ist also die Hauptebene des Verständnisses? Es gibt eben den Schriftsinn, das ist der erste und unmittelbare, aber die Bibel wird auch gelesen auf einen weiteren Schriftsinn hin, nämlich auf den geistlichen Schriftsinn, wie man allgemein sagt. Und das ist also eine sehr anspruchsvolle Art, die Heilige Schrift zu lesen, ist aber eigentlich die Art, ja, wie das Judentum die Heilige Schrift gelesen hat, und auch die frommen Juden lesen es auch heute noch so, ihre, also das Alte Testament so, durchaus also auch mit einem geistlichen Sinn, nicht nur als Wiedergabe von historischen Ereignissen. Und in unserer Kirche war also das eigentlich bis ins Zeitalter des Humanismus war das eigentlich auch ganz anerkannt und ganz klar, dass man also nicht nur jetzt zum Beispiel informiert wird, Jesus, wie hat er gelebt und was hat er getan, also wo ist er geboren und was ist geschehen, das ist auch wichtig, aber damit erschöpft sich das nicht, sondern es gibt auch eine tiefere Ebene, einen geistlichen Schriftsinn, den man also in der alten Kirche sehr gepflegt hat. Die Kirchenväter haben also nicht nur die Evangelien ausgelegt, also nach dem Bericht, der da natürlich auch vorhanden ist, sondern man hat dann auch also tiefere Deutungen vorgenommen.
Und wie genau diese Deutungen ausgesehen haben oder aussehen, das besprechen wir gleich weiter, oder dazu hören wir gleich weiter, Pfarrvikar Dr. Achim Dittrich in dieser Sendung, wo wir die Frage stellen, die Katechismusfrage: Wie ist die Heilige Schrift zu lesen? Wie ist die Heilige Schrift zu lesen? Eine Frage, die wir im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche finden. Eine sehr umfangreiche und sehr wichtige Frage für uns. Immerhin die Heilige Schrift, die Bibel. Es sind die heiligen Texte, das Buch schlechthin, wie wir hier auch schon an dieser Stelle von unserem Referenten Pfarrvikar Dr. Achim Dittrich vom Institutum Marianum in Regensburg gehört haben. Es gibt also, da sind wir gerade dabei, einen Schriftsinn, einen mehrfachen Schriftsinn, kann man sagen, einmal den wörtlichen und dann das altehrwürdige Institut des geistlichen Schriftsinns von im Grunde Beginn der Schriftauslegung, eine Tradition, die sich hier entwickelt, ausgeformt und präzisiert hat, der geistliche Schriftsinn. Da sind wir sehr gespannt, Dr. Dittrich, was sich dahinter verbirgt. Sie haben uns sehr neugierig gemacht.
Ja, also man unterscheidet beim geistlichen Schriftsinn so klassisch in der Theologie drei Ausdrucksformen oder drei Möglichkeiten eines geistlichen Sinnes. Das eine wird genannt also der allegorische Sinn, das andere der moralische Sinn und das dritte der sogenannte anagogische Sinn. Das ist teilweise sehr spitzfindig und manchmal auch schwer zu trennen. Man darf die Dinge auch nicht völlig isolieren. Gerade bei der Bibellektüre ist es wichtig, dass man also auch wirklich immer alles in einem größeren Rahmen beisammenhält, dass man sich also nicht verliert in Einzelmomente und irgendwas kapriziert. Das gilt generell für die Auslegung der Schrift. Also man darf nicht Einzelteile herausreißen und sagen, das ist jetzt die Wahrheit und alles andere ist nichts wert oder das kann man vergessen. Also nur das Stück ist jetzt wichtig in unserer Leitlinie. Also es ist immer die ganze Bibel zu lesen. Es ist also auch auf die Ganzheit und die Einheit der Bibel und den Inhalt zu achten, auch auf die Glaubenswahrheiten. Ein guter Exeget muss einfach in der Glaubenslehre auch gut bewandert sein, dass er also seine Auslegung derart durchführt, also dass er das immer das Ganze im Hinterkopf hat und sich nicht in einem Einzelmoment, in einer Spezialität verliert. Das haben wir gerade im 16. Jahrhundert, im Humanismus und der Reformation ja gesehen, was passiert, wenn halt Einzelteile der Bibel zu isoliert werden und dann die Basis für einen kompletten neuen theologischen Ansatz bieten, dann wird das Ganze, ja, bricht heraus, es wird fragmentarisch und die Kirche sagt halt, Es muss immer wieder einmal was separat natürlich neu formuliert werden und entwickelt werden, eine Perspektive, aber die eben eine Perspektive ist. Und es ist ein Ganzes, es ist eine Einheit. Und das ist wichtig zu wissen, wenn man also über das Thema geistlichen Sinn spricht, weil da korrespondiert alles mit allem. Also das ist eine große Bilderwelt und das setzt auch immer voraus, Gott trägt die Geschichte. Er hat einen großen Heilsplan, es gibt eine Heilsgeschichte und die Dinge bedeuten etwas. Und zwar jetzt nicht nur in ihrer Faktizität, sondern sie haben einen tieferen Sinn und eine tiefere Botschaft. Vielleicht mal ein paar Beispiele. Also wenn man zum Beispiel sagt, der Durchzug des aus Ägypten befreiten Volkes Israel durch das Rote Meer ist ein Bild für die Taufe. Die Taufe ist Befreiung von der Erbschuld. Die Israeliten wurden aus der Knechtschaft Ägyptens befreit und wurden ins gelobte Land geführt. Und dieses geschichtliche Geschehen ist auch ein Bild für das, was in der Taufe geschieht. Da haben wir so also eine geistliche Deutung. Das Allegorische ist also eigentlich auch ein rhetorisches Stilmittel in der Sprachwissenschaft. Da haben wir keine engen Vergleiche. Also es ist eine gewisse Ähnlichkeit, die man braucht. Aber es ist dann ein Überschritt. Es sind Bilder letztlich. Also da haben wir einen großen Bogen. Es gibt die Allegorie, es gibt die Metapher. Es gibt einen direkten Vergleich. Jesus selbst hat also auch gerne mit Gleichnissen gearbeitet. Das sieht man auch. Also er hat die bildhafte Sprache bevorzugt, um eben nicht nur am Wort hängen zu bleiben, am Äußeren, sondern wirklich Raum zu schaffen für eine geistvolle Deutung, die weit ausgreifen kann, die eben auch das Ganze mit einbezieht, also die Geschichte, das Volk, die Zukunft. Vielleicht weitere Beispiele, also zum Beispiel die Theologie hat gerne, wenn wir jetzt mal Johannes 19 nehmen, also die Szene auf Golgotha, Maria und Johannes unter dem Kreuz, Jesus spricht quasi sein Testament, die letzten Verfügungen auch. Ja, dann kann man sagen, der Schriftsinn ist, also der eigentliche Sinn, den man da ablesen kann, Jesus wird hingerichtet, es gab Zeugen, die dabei waren, also Maria und Johannes. Es gab noch letzte Mitteilungen und zum Beispiel den Auftrag Jesu an Johannes, kümmere dich um meine Mutter, ne? Siehe deine Mutter, siehe deinen Sohn. Aber wie Johannes das formuliert, macht auch schon deutlich, also da geht es nicht nur darum, eine praktische Verfügung, die natürlich sehr wichtig und ehrenwert ist. Ne? Also wenn man stirbt und nicht mehr für die Mutter sorgen kann, dass man schaut, dass jemand anderes für die Mutter sorgt. Aber das ist eben nur der erste Sinn. Und der tiefere Sinn, der geistliche Sinn ist dann eben zum Beispiel, so hat es also die alte Kirche schon früh gedeutet, dass also zum Beispiel jetzt die Übergabe Mariens an Johannes, dass also hier Maria die Kirche symbolisiert und Johannes die Priester oder auch, dass in Johannes die Gläubigen gemeint sind und sie werden Maria als geistliche Mutter anvertraut. Wenn wir in dieser Szene bleiben wollen, zum Beispiel, also Jesus erstirbt am Kreuz und um sicherzustellen, ob er wirklich tot ist, wird er also mit der Lanze verletzt und Blut und Wasser strömen aus seiner Seite. Und das ist eben so eine geistliche Deutung, die wir auch kennen aus dem liturgischen Zuhören, dass eben Blut und Wasser stehen. Nicht nur für etwas leiblich-organisches, das war das Konkrete, aber der größere geistige Zusammenhang oder die größere geistige Bedeutung ist, dass also das Blut für die Eucharistie steht und das Wasser für die Taufe. Oder eine andere Deutung, dass also durch diese Stiftung der beiden Grundsakramente der Kirche, Taufe und Eucharistie, quasi die Kirche entspringt, die geöffnete Seite, da wird dann typologisch die Bibel ausgelegt, der Schriftsinn dargelegt, dass also zum Beispiel Jesus in dieser Situation der neue Adam ist, der in den Todesschlaf geht, also und im Todesschlaf wird ihm aus der Seite die Eva entnommen, also wie die ursprüngliche Eva Adam entnommen wurde als Rippe, während er schlief, so diese typologische Deutung der Szene von Johannes 19 wird also die Kirche als neue Eva aus seiner Seite genommen, symbolisiert durch Wasser und Blut, eben als Grundsakrament Eucharistie und Taufe. Ja, da sieht man also, da ist viel Symbolik Da geht es auch um Vorausbilder, um Urbilder, Typen, also eine typologische Deutung. Das ist alles sehr anspruchsvoll, aber es ist halt auch sehr nahrhaft wirklich. Es verbindet die ganzen Geschehnisse des Glaubens, angefangen von der Schöpfung und von Abraham und dem Volk Israel und all das, was Jesus getan hat und was dann zur Kirche führt, wird dann auch miteinander verwoben und verweist aufeinander. Das ist sehr wichtig, um die Bibel als heilige Schrift zu verstehen und eben auch die Offenbarung Gottes in Fülle und in einem großen, weiten Rahmen ja aufnehmen zu können. Wobei wir da nie fertig werden, als Einzelne sowieso nicht, aber auch als Kirche sind wir immer wieder neu gefordert, die Heilige Schrift neu zu lesen und ein neues Verständnis zu finden, sicher in gleichbleibender Weise. Also es kann nicht sein, dass man heute aus der Bibel etwas herausliest, das völlig konträr steht zu den Glaubensüberzeugungen unserer Vorgänger in früheren Jahrhunderten. Auch das ist also eine Regel für die rechte Bibellektüre, also dass man die Glaubenstradition der Kirche, die Art und Weise, wie man bisher die Bibel gedeutet hat, dass man das nicht einfach vom Tisch wischt und sagt, das ist alter Kram, wir machen das heute ganz anders. Also wir sind ja in dieser horizontalen Bewegung drin und das ist auch wichtig, wenn das lebendig sein soll, dass wir also nicht die lebendige Tradition geringschätzen und abwürgen, sondern dass wir die Bibel auch lesen, immer auch mit Blick, wir haben jetzt die Kirchenväter das gelesen, wir haben das Mittelalter das gelesen, die Neuzeit, die verschiedenen Theologen und Konzilien und geistlichen Schriftsteller und wie hat das Lehramt manchmal Dinge dann auch bestätigt oder richtig gestellt. Das muss man immer alles auch mittun, damit man sich nicht verrennt und individualistisch die Bibel liest. Weil das will sie nicht sein. Die Bibel spricht mich an, sicherlich auch als Einzelnen, aber immer im Kontext der Kirche. Das ist das Buch der Kirche. Es ist nicht mein Buch, es ist nicht irgendein Buch, das so freischwebend unterwegs ist, sondern es ist der Kirche gegeben, der Kirche anvertraut und muss auch mit der Kirche gelesen werden, wenn es verstanden werden soll und wenn es zum Glauben führen soll.
Also auch hier wieder ein klassisches Beispiel dafür, dass wir in der Theologie immer in einer Art Kathedrale uns wiederfinden und da ein Bestandteil sind, was alles so sinnvoll und miteinander verwoben und verbunden ist und letztlich auf den Himmel zeigt. Dr. Dietrich, ich habe gerade an das auch ein altehrwürdiges Institut im geistlichen Leben denken müssen, nämlich die Betrachtung, dass man einfach einen biblischen Text, um es jetzt auch wieder praktisch zu werden, einen biblischen Text wirklich als eine Gebetszeit auch betrachtet, dass man sich hinsetzt und beispielsweise gibt ja die wunderbarsten Möglichkeiten, zum Beispiel die liturgischen Texte der Heiligen Messe sind ja ganz leicht heutzutage ja auch sowieso zugänglich und dass man sich einfach für 10 Minuten das ins Gebet nimmt und ohne jetzt mit dem Anspruch, ich muss jetzt nach den 10 Minuten wissen, was mir das sagen will oder wie ich das zu verstehen habe, sondern einfach diesen Text als einen heiligen Text nehmen, wie Sie sagen, als einen Text der Kirche und den geistlich betrachten, egal was am Ende dabei rauskommt.
Ja, also das haben die Mönche und Nonnen, also die monastische Kultur unserer Kirche hat das ja wirklich in ganz großartiger Weise getan. Also die Heilige Schrift wirklich gefeiert im Gesang, also im gregorianischen Gesang, also wo man einfach den Text gesungen hat, in der Buchmalerei, also dass man auch, also nicht einfach nur den Text jetzt vervielfältigt und dass viele ihn lesen können, sondern dass man auch den Text feiert, also dass er in einem schönen, guten Buch niedergeschrieben wird und dass er als besonderer Text erkenntlich wird mit schönen Dekorationen, Illuminationen, Einzelbuchstaben, die man also besonders hervorgehoben hat. Also eine Feier des heiligen Textes, ganz unabhängig davon, jetzt, was man liest und welche Stelle es gerade ist. Also und auch in der Liturgie ist das ganz wichtig. Das ist auch heute wichtig, dass das beibehalten wird. Also das Zweite Vatikanum hat da auch großen Wert drauf gelegt, dass also der Tisch des Wortes reichlich gedeckt wird und dass auch die Liturgie, also der Verkündigung in Lesungen, Psalmen und Evangelium wirklich, dass man die Liturgie das wirklich würdig fasst und dass also die Menschen merken, wir haben hier eine Offenbarung, wir haben eine heilige Schrift und Gott teilt sich uns mit. Allein das ist schon ein Grund zur Freude und führt dann auch eben zum Psalm und zum Halleluja, also zum Lobpreis, zum Dank, dass Gott uns nicht im Dunkeln lässt, sondern Gott uns führen möchte, dass Gott zu uns spricht. Und all das letztlich wird zusammengehalten, also auch von Jesus Christus, der ja, wie gesagt, das Mensch gewordene Wort Gottes ist, der aber auch die Mitte der ganzen Bibel ist. Im Alten Testament weist im geistlichen Sinn betrachtet alles auf Jesus Christus hin. Und das Alte Testament wird vom Neuen Testament, also von Jesus Christus her, dann auch aufgeschlossen und recht beleuchtet. Und das sind dann teilweise Dinge, die man eben nur mit Mose im betrachtenden Gebet, in der betrachtenden Lektüre vollziehen kann. Das wird exemplarisch in den Klöstern getan. Als Durchschnittsgläubiger kann man da aber durchaus Anteil gewinnen. Also in den Klöstern gibt es ja die sogenannte Lectio Divina, also die göttliche Lektüre der Bibel, wo also dann mit Mose einzelne Passagen gelesen und gehört werden, teilweise mitten in der Nacht, je nachdem welcher Orden das ist und wie er sich den Tag gestaltet. Aber die Lektüre der Heiligen Schrift ist eine ganz wesentliche Säule des geistlichen Lebens. Der heilige Hieronymus, der ja die erste umfassende lateinische Bibel verfasst hat, also im Auftrag des Papstes, die Vulgata, der hat also gesagt, die Heilige Schrift nicht kennen heißt Christus nicht kennen. Deswegen ist für unseren Glauben also die Kenntnis der Heiligen Schrift auch wichtig. Wir können nicht alles kennen, aber wir müssen uns doch mühen, immer wieder Nahrung zu gewinnen aus der Bibel. Und für den Normalsterblichen, sage ich mal, für den normalen Gläubigen ist die beste Gelegenheit zunächst mal Liturgie des Wortes im Gottesdienst. Also dass man einfach bewusst mitvollzieht, jetzt das ist die erste Lesung aus dem Alten Testament, das ist die zweite Lesung, in der Regel ein Brief aus dem Neuen Testament, das Evangelium selbst. Also ich kann nur empfehlen, dass man bevor man sonntags in die Kirche geht, dass man vielleicht doch mal in der Kirchenzeitung sich die Texte auch schon mal angeschaut hat oder dann nach dem Gottesdienst am Sonntagnachmittag nochmal nachliest, weil es dann natürlich in der Kirche dann doch teilweise sehr schnell geht. Eine gute Predigt sollte natürlich den Text wieder auslegen und auch aufgreifen. Aber es ist also sehr lohnend und sehr fürs geistliche Leben, für den Glauben sehr wichtig und hilfreich, wenn wir wirklich dann auch für uns persönlich dann die Heilige Schrift lesen zu Hause. Was auch schön ist, wenn man Gebetskreise hat, wo man also die Bibel liest miteinander und dann auch im Gebet dann versucht zu erfassen. Dann gelingt es vielleicht auch das, was bei der Bibel auch wichtig ist, nämlich diesen moralischen Sinn zu erfassen. Der moralische Sinn, da geht es jetzt nicht nur um die Sitten und Gebote, sondern da geht es darum, was das Wort Gottes jetzt auch für mich konkret in meiner Situation bedeuten kann. Also dass ich Impulse bekomme für mein eigenes Leben, wo Gott mir etwas mitteilen möchte. Das nennt man also den moralischen Sinn der Heiligen Schrift. Da geht es darum, also wie soll ich mein Handeln gestalten, von Gott her, von Christus her, von seinen Geboten her. Und da ist die Heilige Schrift mit ihren vielen Beispielen, kann das sehr, sehr anregend sein. Also ein berühmtes Beispiel ist ja der heilige Franziskus von Assisi, der eben in der Bibel gelesen hat, im Evangelium, die Begebenheit mit dem reichen Jüngling, wo ihm deutlich wurde, also der Reichtum kann ein Hindernis sein für das Leben mit Gott, für den Glauben. Er wurde dann inspiriert, wirklich seinen Reichtum, sein bürgerliches Leben aufzugeben und sich ganz Gott zu überantworten, ohne jede Absicherung. Das war ein Impuls aus der Heiligen Schrift und im Sinne des moralischen Sinnes der Schrift.
Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt viel zu entdecken. Herzliche Einladung also zur geistlichen, zur aufmerksamen Lektüre, Betrachtung der Heiligen Schrift. Wir waren in dieser Sendung verbunden mit Pfarrvikar Dr. Achim Dittrich vom Instituto Marianum in Regensburg. Ihm haben wir die Katechismusfrage gestellt, wie ist die Heilige Schrift zu lesen? Und da entwirft die katholische Kirche, entwirft die Tradition der Kirche einfach einen großen Bogen, ein Netz von Antworten auf diese Frage, wie ist die Heilige Schrift zu lesen? Das kann man auf jeden Fall auch nachlesen im Katechismus der katholischen Kirche, unter welchen Punkten, das haben wir in den Details zu dieser Sendung verlinkt. Schauen Sie da auf jeden Fall auch hinein und lassen das noch einmal diese Arten sich der Heiligen Schrift zu nähern, sie zu lesen, was die Kirche uns da an die Hand gibt, das lohnt sich auf jeden Fall für die Betrachtung, für das Leben mit Gott, auch und gerade in und aus der Heiligen Schrift. Nachhören kann man das alles sowieso in unserer Mediathek und auch ganz klassisch auf einer CD. In den Details zu dieser Sendung übrigens das auch nochmal ein Hinweis, ein Literaturtipp, ein Buchtipp, ein Buch von Pfarrer Dr. Achim Dietrich zu Maria, dem Marientitel Mutter der Kirche. Auch dazu mehr in den Details zu dieser Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein und vor allem danke Ihnen, Dr. Dietrich, für diese wirklich profunden und ausführlichen Betrachtungen, dass Sie uns da mit hineingenommen haben. Eine sehr bereichernde Sendung heute mit vielen Inspirationen und Tipps für uns, eine wirkliche Anregung in die Heilige Schrift zu schauen. Sie sind geweihter Priester und wie immer fragen wir Sie zum Ausklang des Sendung nach dem Segen.
Ja, gerne. Herr Jesus Christus, du bist das lebendige Wort Gottes. Du bist Mensch geworden. Du hast uns das ewige Leben gebracht. Du willst, dass wir den Geist Gottes in uns aufnehmen und dass der Geist Gottes uns zusammenfügt zur Kirche, zur geistlichen Gemeinschaft deines mystischen Leibes. Wir bitten dich, hilf uns, dein Wort zu hören, es zu beherzigen, aus ihm zu leben und auch Antwort zu geben, Dank zu sagen, Gott, dem Vater im Himmel, aber auch Antwort zu geben oder weiter zu sagen, Zeugnis zu geben den Mitmenschen, die das Wort dich noch nicht gefunden haben. Das gebe der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.